Gut. Du. Okay, Lukas 20, Vers 1. Jesus macht heute wieder eine Abrechnung mit den Pharisäern, Schriftgelehrten, den Ältesten, halt die was zu sagen haben und eigentlich die Sprache Gottes sind, sein sollten für das Volk Gottes. Ne? Die sich investieren mit ihrem Leben komplett, um die Dinge Gottes laut zu machen, das Herz Gottes zu erklären, Hirten, ne, Väter, so Menschen, die um die Seelen und die Last von Gottes Volk Not haben müssen und dem entgegenkommen mit allem, was Gott ihnen gegeben hat als Werkzeug. Ne? Aber leider ist in der Zeit, ja, die Menschenweisheit so groß geworden und ne, wir machen das so, wir legen das so aus, geredet wird, darf der und der und der nicht. Ne? Wir leben unseren Glauben an Gott auf die Art und Weise und so muss ein Mensch Gottes aussehen, der gerecht ist und gut. Ne? Und das im Laufe der Zeit ist halt, Gott hat ja 400 Jahre auch geschwiegen, da war kein Prophet da, ne? Bis Johannes der Täufer kam. Ne? Und in den 400 Jahren ist es halt, das Herz ist halt von den Leitern Gottes ist halt kalt geworden. Ne? Und irgendwie ist ein Bild von Gott entstanden. Was in 10 Geboten steht, wir sollen uns kein Bild machen. Ne? Aber das ist kein Bild, das gemeißelt ist oder gemalt mit Pinsel, das man mit Augen sieht, sondern es ist ein Bild von dem Herz und dem Denken Gottes durch die Art, wie man Gottesdienst macht. Ne? Und dieses Bild ist total verschoben und krank und bösartig und ohne Liebe und ohne Mitgefühl, ohne Güte und Gnade. Es ist kalt und leblos. Es ist das Gesetz rausgenommen und hingestellt als, das ist Liebe. Ne? Ein Gesetz, das dich unterdrückt und dich nicht lieb hat. Ne? Gott ist sehr fremd geworden für die Menschen dort und sehr weit weg. So, und ja, das sehe ich auch in meinem Herzen, dass es möglich ist, da rein zu geraten in diesen Automatismus. Ne? So, und dass man nicht mehr die Beziehung pflegt zu Gott, sondern die Beziehung zu dem Dienst und der Art von Anbetung, ne? Als Christ. Ne? Und das ist wichtig. Ne? Und jede Erweckung, so toll sie auch war und so viele Millionen Menschen noch zum Glauben gekommen sind, irgendwann ist das zerbrochen. Ne? Und die Menschen mussten sich entscheiden, okay Gott, du hast es so gesegnet, aber jetzt scheint es zu Ende zu gehen. Ne? Sagen wir jetzt, okay, wir legen das ab, so wie bei Carrie Sheppel gerade, wo auch es irgendwie gerade am Ende zum Ende hingeht. Ne? So, und man sich halt entscheiden muss, okay, Gott, mache ich jetzt weiter Calvary Chapel und füge mich den Änderungen, ne? So, oder ist es einfach jetzt vorbei und es war eine gesegnete Zeit und ich mache einfach was Neues, was du willst, ne? So, und so gab es immer Menschen, die Erweckungen dann verlassen haben, den Namen, ne? Und haben Gott weiter gedient, Gemeinschaft weiter gehabt, so, und das getan, was Gott wollte. Und Menschen, die ja diesen Menschenwerk dann das als fleischliches vollendet haben, ne, und versuchen das zu halten mit allen Kräften, damit es irgendwie funktioniert. Ne. Ich denke, das ist auch aus einem guten Herzen. Also es ist jetzt nichts, wo man richten könnte und sagen könnte, ja, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, ne, oder die Christen da oder was auch immer. Ne. Aber es ist halt eine Sache, Gott will, dass sein Volk sensibel ist. Ich bin nicht Calvary Chapel. Gott ist nicht Calvary Chapel. Gott ist auch nicht katholisch. Ne? Gott ist auch nicht evangelisch oder protestantisch oder Luther-Anhänger, sondern Gott ist Gott. Ne? Und wir sind die Gemeinde Christi und wir unterstehen nur einen Namen. So. Und dem dienen wir. Und für den bauen wir. Das ist der Eckstein und wir sind die Steine, die dazu gebaut werden, ne? Zu dem Haus Gottes. So. Und das muss wirklich, das ist elementar und das ist wichtig für unser Herz, dass wir da demütig bleiben und unsere Geschwister auch lieben. dass wir nicht uns selbst in unserem Bild, das wir haben, weil wir mit Gott gehen, auf andere projizieren und sagen, so musst du jetzt auch glauben und denken. Das funktioniert nicht. Weil dann ist es Menschenwerk. Und Jesus, haben wir letzte Woche gesehen, ist zum zweiten Mal in den Tempel rein und hat die Tische umgeworfen, die Leute angeschrien, hat gesagt, das ist ein Bethaus für alle Völker. Und es ist eine Räuberhöhle. Hier baut der Mensch nicht Beziehung zu Gott, sondern Beziehung zu seinem Bauch und zu seinem Erfolg und was auch immer. Und das muss wichtig sein, was will Gott? Und wir können dankbar sein, denn als Christus reinkam zur Menschheit, als Mensch und doch Gott so ein, da hat er was Neues gebracht, nämlich Beziehung. Das, worum es wirklich geht. So ein gerecht zu sein, um Gerechtigkeit zu üben. Und so sind die Pharisäer hier und Jesus nimmt sehr viel Zeit mit den Pharisäern. Wenn nur jemand ermahnt, dann ist das nicht der Sünder oder die Prostituierte oder sonst was. Die liebt er und gibt ihr Weisheit und Weg. Aber wenn er jemanden ermahnt hat, dann waren es halt die, ich Anführungsstrichen, Männer Gottes, die Hirten Israels. So, und da war er sehr hart und hat gesagt, ja, ihr seid Kinder Satans geworden. Und er hört hier auch nicht auf und lass uns lesen. Es geschah aber an einem jener Tage, als er das Volk im Tempel lehrte und das Evangelium verkündigte, da traten die obersten Priester und die Schriftgelehrten samt den Ältesten herzu und redeten mit ihm und sprachen, sag uns, in welcher Vollmacht tust du das? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Das kann ich verstehen. Ich meine, die haben einen perfekt organisierten Gottesdienst. Jeder hat seine Position, seinen Platz, seine Funktion. Und das hier ist ja nicht nur eine Synagoge, wo man sich trifft, sondern das ist der Tempel, der Hauptgottesdienst, wenn du so willst. Und da steht halt dieser einfache Mann. Der war ein einfacher Mann. War kein Gelehrter in dem Sinne. Sondern ein Arbeiter. Noch nicht mal Mittelschicht. Und der steht aber da und lehrt. Und keiner kann das verhindern oder aufhalten. Er sprengt einfach diesen Gottesdienst und macht zu dem, was es wirklich ist, Gemeinschaft mit Gott. Und jeder ist willkommen. Und jeder soll hören. Und berührt sein. Und da kommen die nicht mit klar. Und das verstehe ich. Das ist, dass jemand zu mir nach Hause kommt und meine Wohnung alles umstellt. Da kriegst du einen Knall, wenn das... weil ich habe hier meine Ordnung fertig. Als ob jemand sich zu mir ransetzt an meinen Tisch mit meinen Kindern und meiner Frau und mir erzählt, wie ich meine Kinder zu erziehen habe und meine Frau zu pflegen. Wo ich sage, hey, ich treffe meine Entscheidung, ich muss meine Familie nach meinem Besten irgendwie erziehen. Und das macht Christus hier. Und dass da Reibereien sind, und ist klar. Das Schöne aber hier dran ist halt, Christus kommt in diesen Tempel und erzählt das Evangelium. Er spricht von der Rettung. All die Menschen, die da hoffnungslos waren, 400 Jahre lang ohne Gottes Wort, bekommen jetzt von Gott persönlich zu hören, hey, Gott liebt euch und Gott will euch retten. Der Messias ist da. Euer Lamm, auf das ihr so lange wartet. Gott hat euch nicht vergessen. Die Menschen, was sie nur kannten von Gott, 400 Jahre, sind viele Generationen. Und das, was sie von Gott nur noch kannten, war halt diese Kopfgott, diese Theorie. Aber hier ist Gott mitten unter den Menschen wieder und tut das, was er schon immer getan hat. Er offenbart seinen Willen. Und sein Wille ist für den Menschen. Was für eine Vollmacht ist das hier? Wer hat dich hier berufen und auserwählt? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, auch ich will euch ein Wort fragen. So sagt mir, war die Taufe des Johannes vom Himmel oder war die Taufe des Johannes von den Menschen? Ziemlich clever wieder, ne? Da überlegten sie bei sich selbst und sprachen, wenn wir jetzt sagen vom Himmel, so wird er fragen, warum habt ihr dann nicht geglaubt? Aber wenn wir sagen von Menschen, so wird das ganze Volk uns steinigen. Denn es ist überzeugt, dass Johannes ein Prophet war. Und sie antworteten, keine Ahnung. Da sprach Jesus zu ihnen: So sage ich euch auch nicht, in welcher Vollmacht ich dies tue. So, ne? Das ist eine wichtige Lehre hier. Gerade für die eifrigen Christen, die oft viel wissen, ne? Und mehr als nur das Evangelium wissen wollen, sondern auch die Tiefe und die Breite und die Höhe und die Länge der Liebe Gottes. Ne? Die auch mit Eifer sprechen zu Menschen, ne? Und die Weisheit Gottes geben wollen. So ein Manchmal ist es Weisheit, wenn man seine Klappe hält und nichts sagt. Auch wenn man Antworten hat ohne Ende. Manchmal ist es weise zu reden, ne? Und nicht zurückzuhalten. Auch wenn man denkt, ah, das geht voll in die Hose wahrscheinlich. Oder es wird mich was kosten. Ne? Aber es gibt einfach Situationen, auch mit bestimmten Menschen, zum Beispiel hatte ich hier vor kurzem Situationen, war ein Irrlehrer hier drinnen, zum Café, den ich kurz vorher schon mal getroffen hatte, und da hatten wir schon so ein Gespräch, beziehungsweise er sprach und ich schwieg, weil ich nicht dazu kam zu reden. Und er wollte mich bekehren zum wahren Evangelium. So, ne, denn ich bin verloren aus verschiedenen Gründen. Und dann am Freitag hat er mich nochmal abgepasst. So, in nur 5 Minuten. So, und ich so, okay, so, vielleicht kann ich ja irgendwas erzählen oder zum Nachdenken wenigstens bringen. Ne? Aus, ist egal. Und wenn ich gesagt habe, oh, guck mal, Gottes Wort sagt doch zu dem Punkt das. Ne? Da beruft er sich 100% auf Gottes Wort. Jedes Wort ist von Gott. Ne? Aber er übersieht das einfach. Ne? Und dann kommt irgendeine Definition raus, so eine Sichtweise, die macht überhaupt keinen Sinn und widerspricht eigentlich, aber es ist egal, es ist die absolute Wahrheit. Ne? Und in dem Punkt dann habe ich gemerkt, so, okay, wurde dann schon echt sauer, ne, weil sehr beleidigend doch wurde und verletzend so, ne, und dann habe ich dann halt gesagt, hey, in meinen Augen bist du sektiererisch, ne, und du bist ein Pharisäer. So, und ich werde für dich beten, dass du zur Erkenntnis kommst, aber ich höre jetzt auf und ich gehe jetzt aus dem Gespräch raus, ne, weil es bringt nichts. So, und auch auf der Straße, manchmal gerade mit Familie oder so. Ne? Manchmal erzählst du von Jesus, du merkst, du wirst ausgelacht. Ne? Aber diese Diskutiererei und dieses Hin- und Hergeschiebe von Wahrheit und was auch immer es führt hat, oft, also wenn es zum Zorn oder zur Bitterkeit führt, dann sollte man Klappe halten und sagen, okay. Ne? Auch bei Brüdern und Schwestern, wo man andere Überzeugungen hat, und wir haben alle andere Überzeugungen in gewissen Bereichen, ne? Wenn man merkt, es führt dazu zu Spaltung und zu Streit, ne? Da kann nichts Gutes bei rauskommen, sagen die Psalmen. Da, wo Wut oder Streit ist, da entsteht Böses. Und da sollte dann der Moment sein, wo man wie Paulus demütig wird mit seiner Weisheit und seinem Glauben und halt sagt, okay, ich habe meinen Glauben für mich selber. Und wenn es wichtig ist, dann wird Gott das offenbaren, ob ich falsch bin oder derjenige. Ne? Das sind, aber die können das hier nicht akzeptieren, ne? Weil die sind nicht im Geist und interpretieren nicht geistlich, sondern menschlich. Und menschlich haben sie ihr Konzept und es funktioniert. Und Jesus ist da am Zerstören. Ne? Sie sagen ja, sie haben auch der Johannes dem Täufer nicht geglaubt oder nicht angenommen, weil er hat was anderes gepredigt, als sie hören wollten. Ne? Sie wollten eine Weltkirche aufbauen. So ein, ne? Jesus wollte eine Weltkirche zerstören und einen Tempel machen, der nicht mit Händen gemacht ist. Ne? Menschenhänden. So, und so kommen sie halt so und man sieht halt, wer als Mensch baut, der ist auch abhängig von Menschen. Ja. Und so sitzen sie halt hier in ihrer Menschenfurcht und sagen, sind halt in der Zwickmühle. Sie können nicht Gott bekämpfen und gleichzeitig das Volk behalten. Ja, also müssen sie sich beugen und brechen und versuchen, Christus umzubringen. Dann, ne? Er fing aber an, Vers 9, dem Volk dieses Gleichnis zu sagen. Ein gewisser Mensch, der pflanzte einen Weinberg und er verpachtete ihn an Weingärtner und hielt sich längere Zeit außer Landes auf. Und als es Zeit war, da sandte er einen Knecht zu den Weingärtnern, damit sie ihm seinen Anteil von der Frucht des Weinbergs geben. Die Weingärtner aber, die schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Und Er fuhr fort und sandte einen anderen Knecht. Sie aber schlugen auch diesen und beschimpften ihn und jagten ihn mit leeren Händen davon. Und er fuhr fort und sandte einen dritten, aber auch diesen verwundeten sie und warfen ihn hinaus. Da sprach der Herr des Weinbergs, was soll ich tun? Ich will meinen Sohn senden, ja, den Geliebten. Wenn sie den sehen, dann werden sie sich vielleicht scheuen. Als aber die Weingärtner dies sahen, da sprachen sie untereinander, hey, das ist der Erbe! Kommt, lasst uns ihn töten, damit das Erbgut uns gehört. Ja, und sie stießen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Was wird denn nun der Herr des Weinbergs mit ihnen tun? Er wird kommen und diese Weingärtner umbringen und dem Weinberg anderen geben. Als sie das hörten, da sprachen sie, oh, das sei ferne. Er aber blickte sie an und er sprach, ja, was bedeutet das denn? Was geschrieben steht, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Jeder, der auf diesen Stein fällt, der wird zerschmettert werden. Und wen er aber fällt, dem wird er zermalmen. Da suchten die obersten Priester und die Schriftgelehrten Hand an ihn zu legen, in derselben Stunde aber sie fürchteten das Volk, denn sie erkannten, dass er dieses Gleichnis im Blick auf sie gesagt hatte. Ja. Christus kommt und bald malt dieses Bild, ne? So dieser Weinberg, den Gott gemacht hat, ne? Die Erde, so ein wir, diese Reben, die Pflanzen, die da drinne sind, ne? Die er ordentlich pflegt und zur Frucht bringt, ne? Die Weingärtner, die Hirten über Gottes Volk, ne? Die dafür Sorge tragen, dass auch gesunde Frucht kommt, ne, dass kranke Blätter abgeschnitten werden, unnütze Triebe abgeschnitten werden, ne, damit alle Energie und Kraft und Leben in diese guten Früchte kommt. Ne. So ein, die gucken, dass begossen ist, die gucken, dass kein Ungeziefer da ist. Ne. Und der Vater, der natürlich sagt, ich möchte meinen Teil haben, weil es ist meins. Ne. Und die Propheten, die er halt geschickt hat über die Jahrtausende, ne, so, und die immer wieder leiden mussten und verworfen wurden, die Gottes Wort gebracht haben, in den Alltag rein einfach, ne? Seinen Willen. Leute, ich möchte jetzt die Frucht haben. Ich sehe nur schlechte Frucht. Ne? Und der Mensch lehnt sich wieder auf und wieder auf und der Mensch lehnt sich wieder auf und wieder auf und gibt nicht dem Schöpfer die Ehre, sondern der Schöpfung. Ne? Und das kann ich nicht richten, weil das ist auch mein Herz, das ich immer wieder sehe. Ne? Wir alle sind Verwalter, haben wir vor ein paar Wochen gelesen. Wir haben auch einen Herrn, der bald kommt. Und der möchte Frucht sehen dann. Der will sehen, was wir mit unseren Talenten gemacht haben. Und wir können nicht sagen, es ist die Gnadenzeit und ich packe mein Talent ein, das behalte ich wenigstens, mein Glauben, aber investiere es nicht. Wir haben zwei Gleichnisse in der Art gesehen, so, wo Gott sagt, so, du bist ein fauler Knecht und unnützer Knecht. Jetzt nehme ich dir das, was du hast. Ja. Wir müssen Frucht bringen, weil wir sind das Licht hier. Ja. Wir sind die Reben. Jesus ist unser Weinstock. Ja. Und er sagt, wer in mir bleibt, wird gute Frucht bringen. Deswegen ist es unmöglich, als wiedergeborener Mensch fruchtlos zu sein. Wenn man keine Früchte bringt, keine Veränderung hat, im Herzen, wenn man Christus nicht ähnlicher wird, ist man nicht gerettet, weil man nicht in Christus ist. Ne? Da sind die zwei Petrusbriefe, die kleinen, und Johannesbriefe ganz klar und ganz direkt. Wir bringen Frucht. Wir können nicht anders. Wir tun ja nichts. Aber wir sind in Christus und die Frucht kommt. Ne? Und es ist wichtig, dass wir investieren, aber dass wir nicht falsch investieren. Ne? Die Früchte sind die Liebe. Das ist die Frucht des Heiligen Geistes. Die Frucht ist die Liebe. Das einzigste Gesetz, das uns gegeben wurde. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Damit hast du alle Gesetze erfüllt. Die Liebe erfüllt alles. Und wenn du dir die Liebe anguckst, dann im 1. Korintherbrief, im Hohelied der Liebe, was ist Liebe? Diese Agape. Dann siehst du da kein besonderes menschliches Bild, das Paulus uns vorgibt. wo er sagt, so ist der Christ der Liebe, äußerlich. So ist die Führung beim Gottesdienst. So ist die Art vom Beten. So ist die Art vom Lobpreis. Ne? So, nee, das sind innere Sachen, die einfach nach außen kommen und beschenken. Ne? Von daher, lasst uns darauf konzentrieren, wie wir unseren Gottesdienst gestalten. Nicht äußerlich, sondern hat er die Wurzel von der Liebe? Dann ist es egal, wie du den gestaltest, dann wird was Gutes dabei rauskommen. Ist es die Gemeinschaft mit Gott und die Not, die du in anderen siehst, in Brüdern und Schwestern, die Not, dass ich mich heute entscheide, ein Sprachrohr Gottes zu sein und die Gaben, die ich bekommen habe, zu geben. Weil es mir eine Not ist, andere ein Segen zu sein. So, dann ist es egal, ob du ein schwacher Christ bist oder ein starker, es wird gute Frucht kommen. Aber wenn du diese Not nicht hast und deinen Gottesdienst darauf baust, auf dein Wissen und was die Bibel sagt und so weiter, aber ohne diese Not zu haben, mit Gott Gemeinschaft zu haben, ohne die Not zu haben, in der Gemeinschaft auch das zu geben, was Gott einem gibt, wenn dir das alles egal ist und nur du dein Leben darauf baust, du Agape-Liebe für dich selbst hast, dich sauber hältst und rein und nur das Richtige, ne, und Agape-Liebe hast für Gott, den Schöpfer, ne, dass die Beziehung stimmt und so weiter, aber wenn du diese Liebe, wenn die nicht dazu kommt, dass du diese Agape für deinen Nächsten kriegst, ist es nichts wert, es ist sinnlos. Die Agape dreht sich um den anderen und wird selbst dadurch so reich gesegnet. Ja. Und das ist wichtig. Und das ist das, was Christus hier bringen wollte, wieder in den Gottesdienst. Ein Bethaus. Ein Ort der Begegnung. Ja. Und wenn unser Glaube nicht dazu dient und sich nicht um die Menschen dreht, so, dann ist es ein dummer Glaube und ein Irrglaube. Und dann ist es besser, gar nicht zu glauben, weil wir werden uns rechtfertigen für das, was wir tun. Ja. Es geht, und es ging immer nur um den Mensch. Gott hat sich immer nur nach dem Menschen ausgestreckt. Alles, was wir sehen, und hat er erschaffen für uns, um uns einen Ort zu geben, wo es uns gut geht. Um uns einen Ort zu geben, wo wir ihn noch begegnen dürfen. Wo wir ihn betrachten können, ne? So wie in Römer 1, wo steht so ein, niemand kann sich irgendwann rechtfertigen, sagen, ja, ich habe ja nicht gehört, sondern allein an der Schöpfung, ne, erkennt man schon, dass es Gott gibt und Gott da ist, ne? Weißt du, und da ist so viel Gutes. Von daher lasst uns darauf achten, auf unser Herz, dass wir gesund bauen. Es ist gar nicht so wichtig, ob wir Großes tun als Gemeinde. Es ist wichtig, dass wir das Kleine gut tun. Und da treu sind. Und im 1. Petrus geht Petrus auf diesen Eckstein ein, das wollte ich noch lesen, weil das fand ich ganz schön, einfach da ein bisschen Tiefe zu kriegen. In 1. Petrus 2 war das. Ich lese einfach. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und auch Heuchelei und auch Neid, ja und auch alle Verleumdungen, und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein und er wird, und wer an ihn glaubt, der soll nicht zuschanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Ein Eckstein war immer der erste Stein, der gelegt wurde, nachdem alles ausgerichtet wurde und wo die Hauptsäule, die Hauptlast drauf lag. Und den Eckstein Christus, den Gottes Volk hier vor der Kreuzigung verworfen hat, der ist im Endeffekt durch die Verwerfung der Eckstein von dem neuen Tempel, dem geistlichen Tempel geworden. Sie haben zwar ihr Messias verworfen, aber Gott macht trotzdem, was er will. Und Christus war der Erste. Nach ihnen werden wir ausgerichtet. Wir als lebendige Steine und sind komplett dann der Tempel, wo Gott wohnt, wo Gemeinschaft ist. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Und hier geht es um dich. Als Christ, als Mensch. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht. Ihr seid ein königliches Priestertum. Ein heiliges Volk. Ein Volk des Eigentums. Damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge und Wanderer ohne Bürgerrecht. Enthaltet euch den fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übertäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Und da höre ich erstmal auf. Ein bisschen viel Text, aber ich finde es halt schön, und es ist genau das, was Christus hier anspricht, wenn er sagt, ich bin der Eckstein. Ja. Also, das ist eben dieses Besondere. Davor konnte nur eine bestimmte Gruppe Priester sein. Ja. Und nur aus einem bestimmten Same konnte ein Hohepriester sein. Ja. Und hier ist eben das Wundervolle. Weißt du, Christus kommt und beruft uns, und auf einmal sind wir dieses Volk, das ihn laut machen darf. Das auserwählt wurde, um Gottesdienst zu feiern. Und Gott zu den Menschen zu bringen, um ihnen zu zeigen, Gott der Schöpfer ist da und er wartet auf dich, um Licht zu sein in dieser Finsternis. Ja. Und wir müssen aufpassen, dass wir, und das muss ich mir auch vorwerfen, immer wieder, irgendwie kann es passieren, dass man nur noch die Finsternis predigt. Dass man nur noch meckert und nur noch das Böse und Schlimme sieht, auch unter Brüdern und Christen, auch bei sich selber, dass man Prediger des Bösen wird. So, dass man das Böse mehr hasst, als man das Gute liebt. Und das ist saugefährlich. Ne? Es ist besser, dann da zu schweigen und was nicht Gutes stehen zu lassen und Gott richten zu lassen, außer man wird berufen, reinzusprechen. Dann muss man reden. Ne? Aber wir sind ja nicht die Richter der Welt. Ja. Unsere Aufgabe ist nicht, das Böse zu erkennen und zu zeigen, sondern unsere Aufgabe ist, das Gute zu erkennen und laut zu machen, denn das sieht man nicht in der Welt. Ja. Und wenn wir Christen das nicht tun, wer soll es dann machen? Ja. Und sie erkannten, dass er dieses Gleichnis im Blick auf sie gesagt hatte. Und dann versuchten sie, ihn umzubringen. Hier steht, die lehnten Jesus bewusst ab. Es gibt mehrere Stellen, wo man liest, dass die genau wussten, das ist der Messias. Aber der baut einen anderen Gottesdienst als ich. Der hat eine andere Vision als ich. Der spricht in mein Leben rein und will mich verändern. Dabei will ich ja in die Leben reinsprechen und das verändern. Und da scheidet sich dann halt das Herz, wo man halt gucken muss, okay, in welcher Demut gehe ich mit meinem Schöpfer um? Ist mir das klar, dass er der ist und ich der bin, der ich bin und füge mich seinen Willen und seinem Plan, ob es mir passt oder nicht? Oder bin ich der stur wie ein Bock dasteht und sagt, ne, so wie, na, wie ist der Jona, Ninive? Ne, mach ich nicht. So bin ich nicht bereit zu. Ist nicht mein Wille. Punkt. Und ich musste heute halt über diesen, weil man sagt immer, dieser Weg zum Kreuz, den Christus hier hatte, weil er ist ja jetzt in Jerusalem. Aber ich musste drüber nachdenken, eigentlich ist Quatsch. Ich glaube nicht, er hatte den Blick auf das Kreuz. Weil dann war er zerbrochen, so wie im Garten Gethsemane, da hat er den Blick aufs Kreuz gehabt, ne? Dass er die Sünde bald trägt, verlassen ist vom Vater. Ne? So ein, und da hat man gesehen, wie schlimm, wie fertig ihn das gemacht hat, dieser Blick auf das Kreuz. Ne? So ein, aber ich glaube, Christus hatte immer diesen Blick auf die Auferstehung. Und das gab halt Kraft. So wie wir nicht den Blick haben dürfen auf Tod oder auf Verfolgung oder sonst was, sondern ich habe den Blick auf Jesus kommt wieder. Ne, und so trage ich, das trägt, gibt mir Kraft, durch jedes Leid zu gehen. Zu wissen, irgendwann hat alles Schlechte ein Ende. Punkt. Jetzt bin ich hilflos und muss dadurch, okay, ich weiß nicht, warum Gott das so zulässt, aber darum geht's ja nicht. Ne. Kraft bekommt man dadurch, dass wir wissen dürfen schon so, es wird ein Tag kommen, ein Moment. Und der kommt schnell und unverhofft. Und da ist alles gut für uns. Und da stellen wir uns nicht mehr die Frage, warum. Sondern da stehen wir denn da in Freiheit und Frieden und preisen unseren Gott. Mit Genügsamkeit. Mit dem Herz, das wirklich dankbar ist. Das wirklich sieht, was es hat. Und bis dahin heißt es halt durchhalten. Also, Vater, gib du uns die Kraft, die wir brauchen, durchzuhalten. Licht zu sein, überhaupt zu erkennen, dass wir Licht sind. Ja. Stärke du uns im Geist. Begegne du uns, so wie du das auch willst, ja, persönlich, dass wir als ein Tempel ein Gebetshaus sind. Hilf uns, dass wir nicht richten, denn dein Wort sagt, dass mit dem Maß, mit dem ich messe, werde ich gemessen werden. Ja, und richte mich so, wie ich andere richte. Und Herr, das will ich nicht. Also bitte gib uns da einen Blick einfach, wo du in dem Ganzen bist. Mach du uns demütig voneinander. Herr, bau du weiter deine Liebe in uns. Ja, dass diese Frucht einfach satt macht für alle, da ist. Ja, es ist in dieser Welt manchmal echt schwer, in dir zu bleiben. Manchmal ist es schwer, einfach wieder zurück zu dir zu kommen, weil das Herz so hart geworden ist. Aber ich weiß, dass du da wartest. Ja. Danke, dass du uns nah bist. Und dass du uns Leben gebracht hast und nicht einen neuen Gottesdienst. Ja, du hast uns Gemeinschaft gebracht und dafür liebe ich dich über alles. Bitte mach du auch die Türen hier auf, sodass wir Menschen erreichen können. Ja, mit deinem Evangelium, dass auch wir stehen im Tempel und predigen von diesem nahen Gott. Ja, und halte du uns Sorge, wenn wir es nicht schaffen. Amen.